und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Saufgesabbel, der Gourmet-Podcast mit Max und Kirill aus dem Kindfels Kitchen & Wine in der Hamburger Hafen-City. Jede Woche teilen die beiden mit euch spannende Trink- und Essgeschichten. Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch immer wieder was Neues für den Gaumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Saufgesabbel. Cheers!
Moin moin ihr Landratten und heute wieder ein Podcast mit meinem Besten an meiner Seite, Maximilian, und Verstärkung, Julia.
Ja.
Willkommen in unserem Podcast.
Okay.
Max, wie geht es dir?
Mir geht's gut. Hallo, hallo da draußen. Hallo Julia, ich freue mich, dass du da bist. Hallo Kirill. Und heute mit einem ganz, ganz spannenden Thema und da musste selbst ich mir Verstärkung holen, weil es tatsächlich ein Getränkethema ist, in dem ich jetzt auch nicht so bewandert bin, sage ich mal.
Ich nehme es dir voraus, es geht um Sake.
Es geht um Sake, genau. Umgangssprachlich auch oft Reiswein genannt.
Was falsch ist.
Was falsch ist. Aber wie gesagt, wir haben eine wahre Expertin, Julia. Wir kennen uns schon viele, viele Jahre jetzt. Mhm. Du hast auch lange, sag ich mal, auf unserer Seite gearbeitet als Sommeliere.
Fast 20 Jahre.
Was? So siehst du gar nicht aus.
Oh, und wirklich bei grandiosen Köchen wie Toro, wie Christian Bau, also wirklich auch die Creme de la Creme.
Die harten.
Die harten Hunde vielleicht auch, ja. Und ja. Beides auch Köche, die schon für ihren asiatischen Einfluss bekannt sind. Und da bist du wahrscheinlich auch viel mit Sake in Kontakt gekommen.
Gerade Christian Bau wahrscheinlich, da am meisten, wenn ich spekulieren darf.
Tatsächlich eher über Toro. Also echt? Über Toro bin ich überhaupt zu dem Thema Sake gekommen.
Okay.
Ja, das war 2012 tatsächlich. Es ist schon ein, zwei Jährchen her. Und seitdem arbeite ich immer mehr und mehr mit Sake.
Und was machst du jetzt?
Jetzt vertreibe ich Sake.
Genau, jetzt hast du mir meine Überleitung gerade kaputt gemacht, aber vielen Dank.
Ja, tut mir leid.
Weil eigentlich wollte ich sagen, jetzt ist sie auf der dunklen Seite der Macht, aber...
Sehr schön ausgedrückt.
Nein, also mittlerweile arbeitest du, glaube ich, für den Sake-Importeur schlechthin in Europa, muss man wahrscheinlich mittlerweile sagen.
Ja.
Wie heißt der?
Ueno Gourmet.
Oh, arigato.
Ueno Gourmet, genau. Oh. Ganz, ganz, tolle Menschen, die einfach die Leidenschaft für Sake versuchen, immer weiter in die Welt zu tragen, an uns Sommeliers ranzutragen und da sehr, sehr erpicht sind. Wie lange machen die beiden das schon? Weißt du was?
Über 20 Jahre.
Auch über 20 Jahre. Wenn ich dran zurückdenke, vor 20 Jahren, da ging es bei mir auch so langsam los mit dem Thema Wein und so weiter, da hat über Sake, glaube ich, so gut wie kein Mensch in Deutschland
so jung spont. Bei mir ist das 50 Jahre her.
50.
Also gefühlt.
Gefühlt auf jeden Fall.
aber lass uns doch mal darüber sprechen, was ist denn eigentlich Sake? Hm. Also wir reden, ne, fälschlicherweise wird das Reiswein genannt. Sake wird aus poliertem Reis gemacht oder hergestellt.
Ja.
So, was ist poliert, was ist unpoliert? Also warum, wo ist der Unterschied? Erzähl uns doch mal was dazu.
Ja, klar, gern. Reiswein ist einfach ein Begriff, den man dafür verwendet, um den Leuten ein bisschen eine Vorstellung zu geben, was sich in der Flasche einfach aufhält. Und es ist tatsächlich in jeder einzelnen Flasche Sake nur Reis und Wasser. Dass der Reis poliert wird, hat den Hintergrund, dass man einfach die Stärke besonders rausarbeiten will, weil in den äußeren Schichten mehr Vitamine, Eiweiße, Fette sind, die eben den Geschmack...
Das heißt, warte ganz kurz,
ja?
Heißt, wenn wir Sake trinken, nehmen wir Vitamine zu uns?
Ja, die sind ja wegpoliert.
Achso, die sind wegpoliert. Scheiße. Fuck.
Sollten wir vielleicht den ersten Sake mal einschenken, während du weiter erzählst?
Ja. Also was hast du denn mitgebracht heute?
Flasche Sake ist jetzt keine Vitamin-C-Tablette.
Schade. Aber ich hätte das jetzt als Motivation für alle Leute da draußen promoviert. Aber der sprudelt jetzt.
Genau.
Ne? Jetzt hat sie den Sake aufgemacht. Das ist ein Sake.
Es ist ein Sake. Also er wird tatsächlich in der Flasche ein zweites Mal vergoren. Man darf sich das aber nicht so vorstellen wie beim Champagner, weil einfach das Grundprodukt komplett anders ist. Man erhält beim Sparkling Sake nie den Druck, nie diese groben Bubbles wie beim Champagner. Man hat hier wirklich nur eine leichte Perlage. Man sieht, dass es...
Wird das so wie, Max, da muss ich dich einmal kurz ins Thema mitnehmen, wird das so hergestellt wie in Champagner quasi?
Also man kann das nicht 1:1 umsetzen, weil es einfach komplett anders ist, aber bitte.
Ja, gut, okay, Max, lass mal raus, erzähl du weiter.
Ich habe ja gesagt, ich habe mir Verstärkung geholt, weil es wie gesagt auch nicht mein Thema ist. Ich habe tatsächlich mit Sake halt in den letzten Jahren durch die Wettbewerbe sehr viel
wollte ich
drauf hinaus. Weil es da immer auch ein Thema ist. Ich kann mich auch an den Wettbewerb erinnern, wo ich bester Sommelier Deutschlands geworden bin. Da mussten wir tatsächlich auch
das Sake... Das war 2019. Also
ich meine, ist schon ewig her, ja. wo wir Sake zuordnen mussten, wo wir sie blind verkostet haben und dann sagen mussten, welche Qualitätsstufe das ist. Und ich habe bis jetzt sehr wenig damit im Restaurant gearbeitet, aber in den Wettbewerben ist es mir eben immer wieder untergekommen und ich finde, es ist ein Thema, mit dem wir uns als gute Sommeliers einfach beschäftigen sollten, weil meine Erfahrung ist zum Beispiel, und da kann man, glaube ich, die Brücke hier ganz gut wieder zurück zum Sparkling-Sake bauen, wenn Wein an seine Grenzen kommt, ist Sake oft eine sehr, sehr gute Alternative. Mhm. Also es geht, gerade wenn du viel Bitterstoffe, wenn du viel ja auch diese Umami-Geschichten hast, dann kommt halt da kommt Wein oft an seine Grenzen, was die Kombinationsfähigkeit angeht. Und die nächste Dimension, kann man vielleicht auch so sagen, ist dann der Sake.
Aber dem Sake wird ja immer nachgesagt, oder dem, ich weiß nicht, ob das grammatikalisch richtig ist, dem Sake wird nachgesagt, dass das immer nur mit Fisch kompatibel ist. Ist das anders aus eurer Sicht?
Definitiv.
Das heißt, wir können auch Fleisch machen?
Wir können Fleisch machen. Gerade bei Gemüsen funktioniert es teilweise wirklich auch gut. Man kann Sake aber auch einfach sehr, sehr gut trinken. Also vielleicht trinken wir auch mal.
Ja, endlich.
Heißt ja
Sake. Ah, danke.
Kampai.
Danke.
Kampai.
Ah, was? Kampai. Ich komme gleich, warte.
Okay.
Gerade jetzt dieser Sparkling-Sake, den kann man natürlich auch
sehr fein.
Durchaus als Aperitif-Alternative einsetzen. Das ist nicht laut, das ist ich finde es auch sehr bekömmlich, weil du eben nicht, gerade wenn jetzt jemand vielleicht auch Probleme mit Kohlensäure oder so hat, weil es hat einen sehr feinen, sehr milden
Pellage. Absolut, bin ich voll bei dir.
Kann man das vielleicht auch mal als Alternative einsetzen. Mhm. Sparkling Sake war so meine Erfahrung, ist so der Door-Opener. Also damit kriegst du auch den Nicht-Sake-Trinker oft so ein bisschen abgeholt, weil wir kriegen, glaube ich, gleich noch 2-3 Varianten. Die werden dann schon etwas fordernder auch, was das Ganze angeht.
Aber also gerade so ein Sparkling-Sake, der eine leichte Süße mit dabei hat, was die Säure wirklich sehr, sehr animieren am Gaumen, bringt viele dazu, einfach auch einen ernsthafteren Sake zu verkosten, weil wir ja gewohnt sind.
Moment, ganz kurz, ernsthafteren Sake zu verkosten, was heißt das? Also ernsthafter heißt ernsthafter was? Also Sake ist nicht Sake.
Ganz und gar nicht, also so wie Wein nicht Wein ist. Also eben ohne
Bubbles. Bei Max ist Riesling.
Stillsake, ohne diese Säure, ohne diese Süße. Also der Sake ist tatsächlich bei den Japanern sehr angesehen, der sehr, sehr elegant, sehr schlicht ist. Also diese japanische Eleganz lieben wir ja auch in der Architektur zum Beispiel. Mhm. Und das finden wir eben auch in diesen sehr, sehr hochdotierten Sake auch wieder.
Aber vielleicht kannst du uns einmal etwas darüber erzählen. Also dieses, das kann ja, glaube ich, jeder im Internet auch nachlesen, poliertes Reiskorn. Daraus wird es ja gewonnen. Es hat zwischen 18 und 20 Volumen.
Nee, weniger.
Weniger sogar?
Weniger, ja.
Aber was bedeutet denn ein poliertes Korn? Also nur, dass die Leute das da draußen und ich selber, weil ich würde das gerne verstehen, was bedeutet das? Poliert, rumpoliert? Also ich meine, sitzt da eine und macht mit der Nagel... Nagelfeile poliert dann das Korn weg. Was heißt das?
Also man kauft Sake-spezifischen Reis. Das heißt, es sind schon spezielle Reissorten, die eben bestimmte Eigenschaften haben, wie diesen konzentrierten Stärkekern in der Mitte. Mhm. Und dann wird das Ganze poliert. Und das funktioniert...
Was heißt denn polieren?
In sehr, sehr großen Maschinen, dass man den Reis reinkippt, dann fällt es runter und wird durch Keramikwalzen eben poliert. Das heißt, die äußeren Schichten werden langsam abgetragen.
Dadurch haben wir weniger Stärke im Korn oder was haben wir?
Wir oder konzentrieren mehr? Uns auf den stärkehaltigen Kern, den sogenannten Shinpaku.
Genau.
Habe ich mal gelernt.
Sehr gut.
Boah. Und du hast wenn du dir so ein Reiskorn anguckst, das ist in der Mitte relativ sehr weiß und außenrum wird es immer milchiger. Und du willst eigentlich an diesen stärkehaltigen weißen Kern. Und deshalb machst du außenrum, wo eben die Eiweiße, die Vitamine und so weiter drin sind, das...
Ja.
Man kann sich das schon so vorstellen, wie mit einer Nagelfeile, dass das wegpoliert wird. Das findet natürlich in einem größeren Ausmaß statt. Und um eben an das Herz des Reiskorns.
Und das Herz des des Korns ist...
die reine Stärke.
Die reine Stärke und der Geschmack dann. Oder genau. Wie soll man das...
Ja.
Ist das richtig, wie ich gerade in meinen Gedanken...
Absolut. Die Reinheit des Sackes hängt eben auch mit dem Poliergrad zusammen. Die Kategorien, die hier eingeteilt wird, hängen mit dem Poliergrad zusammen. Und wenn man das Reiskorn nimmt und die Hälfte wegpoliert, dann dauert das auch 2 Tage, bis wir wirklich die Hälfte, also eine
Poliergrad von 50% haben. Bis wir quasi zu der Quintessenz, wie ich so gerne immer sage, am Ende immer unserer Podcast.
Kommst du jetzt schon zum Ende?
Nein, um Gottes Willen. Nein, wir sind gerade am Anfang. Ich finde das ganz spannend. Und ich möchte das unbedingt, ich glaube auch unsere Hörer möchten deutlich mehr darüber hören, weil das eine Thematik ist, die keiner auf dem Schirm hat.
Die keiner auf dem Schirm hat. Was Julia gerade schon so ein bisschen angeschnitten hat, wir reden jetzt hier wieder über das Premium-Segment. Ja. Man muss auch beim Sake sagen, es ist ähnlich wie bei uns in der Weinwelt. Wir beschäftigen uns ja mit den, was ich auch schon öfters gesagt habe, mit den oberen, ja maximal 5% wahrscheinlich. Mhm. Auch beim Sake ist es so, dass die große Menge des Sakes wirklich Fusel ist eigentlich.
Ne? Naja, aber wir kriegen nirgendwo im Supermarkt Sake. Also zumindest weiß ich nicht, wo ich, wenn ich in einen normalen Supermarkt gehe, wo ich Sake bekomme. Oder kennt ihr einen?
Da gehört er, glaube ich, auch nicht hin. Also ich glaube schon, dass du es eher im Fachhandel kaufen musst. Man sieht es in diesen Asia-Supermärkten ab und zu, die haben oft was.
Kochsake, ne? Merin wird ja auch als Kochsake oder quasi Reiswein, das ist ja fälschlicherweise, Reiswein ist ja eine falsche Bezeichnung einfach
dafür. Ja, und Merin ist wieder was sehr, sehr Eigenes, also hat mit dem Sake überhaupt nichts zu tun.
Wird aber so deklariert.
Ja, ist auch falsch. Ja, ist tatsächlich falsch.
Also jetzt haben wir, jetzt müssen wir schnell austrinken. Wir müssen jetzt weitermachen, weil sonst dieser Podcast wird sonst 3,5 Stunden.
Vielleicht noch ganz kurz zu dem Sparkling-Sake. Produzent irgendwo?
Produzent ist Ninki aus Fukushima. Fukushima, eine Präfektur nördlich von Tokio. Ist eine sehr traditionell arbeitende Brauerei, macht aber unglaublich moderne Sake.
Brauerei? Warum nimmst du oder nimmst du das Wort Brauerei in den Mund? Ist das wie ein Bier gebraut? Ist das mit dem zu vergleichen?
Also die Herstellung ist dem Bierbrauen ähnlicher als der Weinbereitung. Und ja, es heißt einfach Brauerei. Es hat sich so durchgesetzt, dass man irgendwas aus der Brauerei. Genau.
Okay. Okay, was haben wir denn als nächstes in unserem Stopp, nicht so viel bei mir, weil...
Der verträgt das schon.
Gib ihm mehr. Bei dir machst du am wenigsten? Sag mal, nee, komm, das kannst du nicht machen. Jetzt hör doch auf. Bei dir und bei Max nochmal nachschenken. Ganz ehrlich, ja, du hast bei mir jetzt am meisten eingeschenkt. Was soll denn das? Was ist hier los? Leute, ich werde hier abgefüllt.
Wir gehen weiter in den Norden zu einer sehr traditionell arbeitenden Brauerei, die eben auch traditionelle Sake bereitet, anders als die zuvor. Nennt sich Hatsumago und liegt im Nordwesten Japans. Mhm. Der Sake nennt sich deswegen auch Kimoto Tradition. Also Kimoto ist wieder eine spezielle Produktionsstufe, bei der mehr Milchsäure entsteht tatsächlich. Man hat mehr Milchsäure, mehr Umami, aber weniger dieses...
Die Milchsäure entsteht durch die Gärung.
Genau.
Okay,
ja. Und ja.
Ich muss ja immer wieder, da hat mich Max jetzt aus dem Konzept gebracht, ich frage ja immer, was kostet das denn für einen Endverbraucher? Der Sparkling, den wir als allererstes getrunken haben, wo liegen wir denn beim Endverbraucherpreis und bekommt man den irgendwo?
Ja, also den bekommt man über unseren Online-Shop tatsächlich.
Sag doch mal, wie heißt der Online-Shop?
Japangourmet.com.
Also du darfst hier Werbung machen. Das ist offiziell erlaubt.
Das ist ja unser Podcast. Wir können ja auch entscheiden, wer Werbung macht.
Also man findet
Max hat absolut recht.
Ueno Gourmet oder Japan Gourmet.
Ja.
Und sind tatsächlich in Deutschland, ja, ich würde auch fast sagen in Europa, die größten Importeure mittlerweile für Premium-Sake. Wir liegen hier im Endverbraucherbereich bei 17 Euro für 0,3.
Ah, 0,3, okay. Ja, 17 Euro 0,3 ist dann auch schon...
Aber es ist halt eine angenehme Größe, finde ich. Du kannst 3-4 Gläser davon einschenken und kannst es eben auch nutzen, um die Leute mal an die ganze Thematik ranzuführen. Mhm. Der zweite Sake, den du uns jetzt eingegossen hast, der ist aus einer klassischen 0,7er Flasche, würde ich sagen.
Genau, 0,72 ist immer diese Einheit für diese...
0,72, nicht 0,75.
Genau.
Und der liegt preislich?
Der liegt bei Mitte 20.
Mitte 20.
Für die ganze Flasche oder pro Milliliter?
Nee, für die ganze.
Ja, ich mache nur Spaß. Lass uns mal probieren.
Cheers.
Sehr hell. Also ne, ist das, es sieht aus wie, ich würde mal sagen, schon fast wie Wasser. Max, erzähl du doch mal was.
Wo du aber halt den Unterschied immer ganz klar sehen kannst, es hat eine ganz, ganz andere Viskosität. Ne? Es zieht ganz andere Schlieren. Und da ist doch der Unterschied zum Wasser dann schon deutlich. Und er hat so eine ganz leichte Färbung, ist natürlich schon da. Ja, und er hat jetzt hier schon den typischen Duft eines Sakes, finde ich. So weiße Blüten, grünen Tee so ein bisschen. Also schon die Aromaten, die ich auch bei einem Sake erwarte. Ich habe von der Nase, muss ich zugeben, was anderes erwartet, als ich es dann am Gaumen verspürt habe. Also am Gaumen habe ich was deutlich Intensiveres erwartet. Und er ist wieder sehr fein, sehr elegant. Ja. Und was ich sehr positiv finde, was immer grundsätzlich eigentlich so mein Kernproblem mit Sake ist, mir ist Sake oft zu alkoholisch, zu sprittig, zu... Ich habe immer das Gefühl, ich werde von Sake unglaublich betrunken, gerade im Vergleich zum Wein. Und das finde ich hier deutlich angenehmer.
Ja.
Das heißt,
trinkst du Sake in den gleichen Mengen wie Wein? Also ich sag mal, wir sind ja alle Profis, wenn wir gut drauf sind, schaffen wir auch mal eine angenehme Runde 2-3 Flaschen Wein. Schafft man 2-3 Flaschen Sake?
Ja.
Das war sehr schnell. Ja.
Also es
bedarf Julia, du gefällst mir. Übung. Also ganz ehrlich, du bist verheiratet, oder? Ich lass mich jetzt scheiden.
Noch, ich auch.
Oh mein Gott, wie schön. Danke, danke, dass du diesen beschissenen Humor von mir verstehst. Ja, danke.
Also das schafft man tatsächlich sehr, sehr gut. Man muss sich einfach ein bisschen dran gewöhnen, dass das Trinken von Sake ganz anders ist als das Weintrinken. Weil man einfach weniger Säure hat. Aber ich für mich muss sagen, dass ich Sake deutlich besser vertrage, weil man eben weniger Säure hat. Also es ist für meinen Magen deutlich bekömmlicher. Ja. Und ich vertrage auch den Sake-Alkohol besser. Also man hat, Sake ist nicht
geschwebelt. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Weinalkohol und einem Sake-Alkohol, also aus deiner Sicht?
Beim Weinalkohol bekomme ich Kopfweh, beim Sake-Alkohol nicht.
Okay, ich lasse mich definitiv scheiden und heirate dich. Meine Frau ist gerade nicht da, deswegen kann ich das alles sagen, sonst würde die irgendwas nach mir werben.
Schneiden wir das raus.
Auf gar keinen Fall, das soll aber die ganze Welt hören.
Eigentlich ist es ja das perfekte Getränk für dich dann, Kirill. Ne? Weniger Säure, deutlich verträglicher.
Ja.
Du hast auch, wir sind schon beim zweiten Sack und du hast noch nicht gesagt, dass du Säure riechen kannst. Also
die Problematik ist, und ich muss heute so ehrlich sein, ich rieche tatsächlich, seit gestern rieche ich einfach nichts, weil mein Sohn mir irgendeine Erkältung mit angebracht hat. Ich bin Gott sei Dank heute wieder safe, es geht mir gut, aber ich rieche einfach noch nichts und ich habe kein Corona. 3 Tests gemacht, am Stück.
Sehr gut. Geil. Julia, eine Frage von meiner Seite. Wo siehst du den jetzt in der Speisenbegleitung? Also, weil das ist ja jetzt schon eher ein Speisenbegleiter, würde ich sagen.
Absolut. Ne? Aber das ist tatsächlich ein unglaublicher Allrounder. Also den kann man sowohl für leichte Vorspeisen, also den sehe ich beim Ceviche genauso wie beim Rindercarpaccio.
Das war jetzt mal, ich habe sofort an Rindercarpaccio gedacht eigentlich. Ne? Wenn du noch so ein bisschen Parmesan und so ein bisschen alten Balsamico dabei hast. Das war eigentlich für mich genau das perfekte Pairing eigentlich dafür. Oder wenn du so ein Carpaccio so ein bisschen asiatisch noch anhauchst mit so einer Ponzu-Vinaigrette oder so, finde ich, kann man das sehr gut machen.
Trink das aus.
Also ich zu Hause tatsächlich auch zu der Brotzeit zum Leberwurstbrot
Zum Leberwurstbrot. Oh, wie schön. Ey, bitte rede weiter so. Oh, das mag ich ja. Das finde ich total toll.
Kann ich mir
Sake und dann Leberwurstbrot. Wie faszinierend. Oh, wie toll.
Sehr gut.
Aber das ist ja eigentlich auch das Spannende, dass man so dann so zwei Welten kombinieren kann. Ja. Es gab während Corona ja mal diesen Sake-Pairing-Wettbewerb von eurer Firma zusammen mit der Sommelier-Union. Mhm. Und da gab es ja auch wirklich ganz spannende Kombinationen. Da weiß ich noch, da haben wir zu einem Sake hier
Reh-Ragout
gemacht. Ja. Mit Spätzle und Haselnuss. Und das war wirklich eine... Damit habe ich sogar einen Preis gewonnen bei dem Wettbewerb.
Mhm. Ja, haben wir wirklich?
Ja.
Da weiß ich gar nichts von.
Das war ein unglaublich schönes Pairing. Ich durfte damals auch in der Jury sein und kann mich da sehr gut dran erinnern. Mhm. Ja, weil es einfach wirklich passt. Man hat in dem einen sehr, sehr viel Umami, was hat was Nussiges drin, was eben Sake auch inne hat. Also man hat entweder so ausgeprägte Haselnuss oder dann eben so unterschwellig, so leichte Bitterkeit, die, die hinten rauskommt, dann wenn man getrunken hat. Und also das verbinde ich immer mit Nuss tatsächlich.
Ja. Sake hat für mich auch immer so diese nussigen Aromen und deshalb, wenn das natürlich auch im Essen auftaucht, immer eine super Kombination.
Das heißt, es muss nicht immer ein Curry sein. Ne?
Muss ich immer.
Das heißt, es kann auch eine Currywurst sein.
Ne? Übertrieben gesagt, ja. Aber es ist halt deutlich mehr als viele sehen Sake, glaube ich, so immer in dieser Sushi-Nummer irgendwie und man kann es einfach schon deutlich kompatibler einsetzen.
Extrem spannend. Wir machen jetzt weiter, weil wir müssen weitermachen. Sonst wird dieser Podcast 4888 Jahre alt. Wie bist du denn überhaupt zu Sake gekommen, Lilia?
Ich habe in München beim Toro gearbeitet. Toro Nakamura.
Ja, ja.
Halbjapanischer Küchenchef und dadurch bin ich tatsächlich.
Halbjapanischer eben, ja. Genau, ist nur ein halber Japaner.
Damit bin ich
ein toller Typ, wohlbemerkt, wirklich ein toller Typ.
Damit bin ich mit der japanischen Welt überhaupt erst in Berührung gekommen. Davor hatte ich überhaupt nichts damit zu tun. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich da auch meine Zeit gebraucht hatte, bis ich mich da eingetrunken hatte. Also mein erstes
Sake. Eingetrunken habe? Ja. Das sagt mir Maximilian, dass der mir mal erlaubt, weißt du, mich einzutrinken.
Mein erstes Sake hat mir jetzt auch nicht unbedingt auf Anhieb geschmeckt, aber ich habe das Getränk einfach nicht verstanden.
Ja.
Und dann habe mich immer mehr damit beschäftigt, habe immer mehr verkostet und getrunken und irgendwann hat sich der Knoten geöffnet. Hat
Klick gemacht.
Genau, und dann habe ich das richtig, richtig gerne mit viel Genuss getrunken und habe das echt spannend gefunden, zu was Sake alles passt, eben nicht nur zu klassisch Sushi und Sashimi.
Okay, du bist aber keine Sommeliere, richtig? Oder?
Ja, doch. Also ich habe auch
die Brust wird nach vorne gedrängt. Entschuldigung, ich wollte dich auf gar keinen Fall beleidigen. Ich wollte aber einfach nur ein bisschen provozieren, dass man den Geschmack immer egal in welcher Situation, also gerade für neue Geschichten immer offen halten sollte.
Ja.
Das möchte ich auch unseren Zuhörern geben, dass man offen sein muss für neue.
Unbedingt. Und gerade das, dass ich aus dieser Weinschiene kam, hat mir den Einstieg in die Sake-Welt einfach ein bisschen verschlossen oder schwerer gemacht, weil ich ganz anders verkostet habe. Ich habe die Säure gesucht. Ich habe
kann ja Säure riechen, ne?
Ja, habe ich schon.
Hast du schon gehört, oder? Ja. Ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der Säure riechen kann.
Ja.
Jeder hat was Besonderes.
Okay, Maximilian, ich wollte dir auch noch eine Frage stellen, aber nein.
Dann trinke ich einfach Sake.
Was haben wir denn jetzt im Glas, Leute? Komm.
Jetzt aber ein bisschen was.
Weichen wir einmal ab.
Ein Weinähnlicheres tatsächlich. Also es ist leichter vom Alkohol, es ist fruchtiger, floraler.
Das davor war süßer. Also
extraktreicher, würde ich sagen.
Extraktreicher? Ja. Also was beschreibt das? Maximilian, was würde extraktreicher? Was beschreibt das?
Vielleicht etwas opulenter am Gaumen, mit mehr Geschmacksvielfalt vielleicht auch. Mhm. Also süßer würde ich jetzt nicht sagen. Das hier ist ein bisschen filigraner. Es ist ein bisschen. Hier habe ich jetzt das erste Mal auch wirklich so eine leichte Fruchtkomponente. Mhm. Also so grüne Birne. Fast aber schon auch so ein bisschen was leicht Exotisches, was hier durchkommt. Das ist für mich der tänzelt fast so ein bisschen, der Sake jetzt. Also es ist für mich.
So heißt das ja auch, dass das Sake in dem Fall auch diese Geruchs- und Geschmackskomponenten eines Weins haben können. Aus deiner Sicht jetzt. Also eine Frage an dich, ist das so?
Also er hat natürlich auch ein Geruchs- und ein Geschmacksprofil, aber ich finde schon, dass sie sich vom Wein extrem unterscheiden. Also das hat, was Julia jetzt auch schon zwei, dreimal gesagt hat, du hast einfach nicht dieses Säurespiel, was wir ja im Wein immer suchen und immer haben wollen, also bis auf du.
Oh gut. sag ich alles nicht.
Und
da merkst du das, wie der mich disst. Ja, verstehst du das?
Du musst halt, also ich glaube, was wichtig ist, man muss Sake anders verkosten als Wein. Aber natürlich suchen wir schon auch nach Aromen, die uns irgendwie bekannt vorkommen. Ja. Das macht man ja immer. Also auch im Bier sucht man Aromen, im Tee sucht man Aromen, die man halt kennt oder die man versucht wiederzuentdecken. Und mir schmecken bis jetzt alle drei Sake sehr, sehr gut, die wir heute probiert haben.
Dann sag doch mal zu allen drei Sake, komm, jetzt, ne? Gelumpt. Was essen wir dazu?
Den ersten, da würde ich noch gar nichts essen dazu. Der Sparkling Sake, das ist für mich wirklich Aperitif, völlig unkompliziert, einfach auch schön zum Saufen auf gut Deutsch. Der zweite, haben wir ja gerade schon gesagt, da bin ich wirklich bei diesem Rinder-Carpaccio mit ein bisschen Parmesan, Balsamico. Das finde ich da wirklich die spannende Kombination dazu. Und jetzt mit diesem floralen Sake, da würde ich dann, das wäre jetzt schon für mich eher so der Begleiter zu einem Fischgericht oder zu einer Fischvorspeise. Was könnte man hier gut machen? Er hat jetzt eine leichte Salzigkeit, kommt hier gerade in der Nase durch. Das riecht fast so ein bisschen nach Meer gerade. Ich bin jetzt hier bei einer pochierten Auster mit so ein bisschen.
Ich wusste, dass er es sagt. Ich wusste genau, dass er sagt Auster als erstes. Ich wusste es wirklich, ohne Witz.
Ja, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre.
Okay, aber sag mir was an Fleisch. Komm, Fleisch, jetzt sofort, der erste Gedanke.
Für den dritten Sake, meinst du?
Wo du die Auster zugenannt hast.
Wo ich die Auster zugesagt habe,
wäre ich der jetzt erste Gedanke und dann jetzt.
Ja, ist, also wie gesagt, ist jetzt für mich nicht unbedingt der Fleisch-Pairing. Ich weiß jetzt nicht, ob du auf was Bestimmtes hinaus willst. So wie du guckst gerade schon.
Aber wir müssen ihn dann, Julia, bitte, wir provozieren
ihn. Ich könnte mir das jetzt zum Beispiel, geht jetzt vielleicht bald los, bisschen Spargel, so ein Spargelsalat.
Und dann, mit gebeiztem Reh?
Reh finde ich da
jetzt. Das ging die ganze Zeit, weil ich neue Vorspeise auf die Karte nehmen will. Und der ist da total gegen. Der sagt, nee, gemeinsames Reh, das verstehen die Leute. Ich versuche ihn die ganze Zeit dahin zu trimmen.
Nein, gemeinsames Reh finde ich. Ja. Aber vielleicht mit so einem, mit einem Kalbstatar oder, also.
Kalbstatar, eine sehr gute Idee.
Kalbstatar, bisschen Spargel, bisschen.
Das geht auch mit einer leichten Schärfe, weil er wirklich so leichte Süße mit dabei hat. Ich finde eben auch so ein Wildkräutersalat mit gebratenen Kaninchen, wenn es um Fleisch geht oder Wild, finde ich super, weil es eben auch nicht so ausgeprägt aromatisch ist.
Sondern wenn ich so Julia die ganze Zeit reden höre, könnte ich auch ein Weißwürstel mit süßen Senf. Ist ganz, ganz schlimm, ganz schlimm. Könnte ich mir dazu echt gut vorstellen.
Also
ohne Witz, Leute. Es tut mir leid, bitte steinigt mich, wenn ihr das meint.
Gut, dann darf Julia nicht mehr nach Hause.
Aber es ist.
Du darfst mit der Weißwurst in Bayern nicht viel machen, außer sie essen. Also du darfst ja keine Restaurants
mehr. Zurzeln. Heißt das nicht? Ich hatte eine Freundin.
Zuzeln.
Ja, zuzeln.
Er kann kein Bayerisch,
ich gebe es auf. Ich gebe es auf, wirklich.
Nein. Leute. Also, ich glaube, wenn du in Bayern Weißwurst mit Sake servieren würdest, wirst du
aber
der Landesgrenze.
Wir würden alle gesteinigt
also
werden.
Also bei mir, ne? Ich finde das sehr, sehr cool, tatsächlich. Also in
deswegen Japan bist du ja hier, weil wir dich auch cool finden. Max hat gesagt, die ist cool, die müssen wir einladen.
Ja. Sehr schön, ich freue mich sehr.
Ja, und das ist ja einfach auch ein cooles Thema, ein spannendes Thema, wo, glaube ich, auch sehr wenig unserer Gäste Kontakt mit haben. Ich glaube, es passiert mal, wenn du irgendwie in ein bisschen besseres asiatisches Restaurant gehst, dass man vielleicht mal ein Sake angeboten
Berlin bekommt. Berlin ist das dann, ja sehr, sehr verbreitet.
Dann, oder man findet es ab und zu mal in der Sterne-Gastronomie, in der Weinbegleitung. Aber dass sich jemand, glaube ich, bewusst Sake bestellt, ist immer noch sehr sehr schwierig und ja. Es gibt natürlich Restaurants, wo das wunderbar gelebt wird, aber das hängt, glaube ich, wie so oft dann auch mit der Person oder mit den Personen im Restaurant. Das ist wie bei uns hier im Kinnfels das Thema Süßwein, Fortified Wines. Wir verkaufen davon einfach extrem viel, weil es aber auch durch mich und durch unsere Weinkarte vorgelebt wird. Du kommst eigentlich gar nicht drum. Und das Wissen da ist. Genau. Und so ist es, glaube ich, auch mit dem Thema Sake. Wenn du in ein Restaurant kommst, wo ein Kollege, eine Kollegin arbeitet, die sich dem Thema verschrien hat, dann wirst du auch dich darauf einlassen als ein vorbildlicher Gast.
Vor allem, wenn man den Kollegen kennt, dann hat man ja eine gewisse Verbindung zu dem und ein gewisses Vertrauen. Und ich finde, gerade wenn man so unbekannte Getränke hat wie eben Sake, dann bedarf es schon ein gewisses Vertrauen, um dann eben das auch im Restaurant zu bestellen und zu zahlen im Endeffekt, weil ja. Sake nach wie vor sehr hochpreisig ist, hängt aber eben auch mit der ganzen Produktionsmethode zusammen. Also man hat extrem viel Handarbeit, die da dahinter steckt.
Und gerade, ne? Wir reden über Japan. Japan ist sehr, ne? Die Menschen in Japan sind aus meiner persönlichen Sicht oder das, was ich weiß über Japan, sehr konzentriert und sehr, penibel in ihrer Arbeit.
Sehr verbindlich in allem.
Ja, und dadurch glaube ich auch, der Preis ist grundsätzlich immer gerechtfertigt. So wie auch Maximilian in vielen Podcasts, die wir schon zusammen gedreht haben, über die Winzer redet, die per Hand ernten. Die gehen in den Weinberg und so Japaner haben auch diesen Anstand, was viele, viele Menschen inzwischen leider Gottes nicht mehr haben. Total. Und ich möchte es keinem unterstellen, aber ich möchte das an dieser Stelle erwähnen, dass Loyalität.
Ja, das ist ein sehr, sehr großes Stichwort, eben gerade in Bezug auf diese Brauerei vom dritten Sake. In der Brauerei arbeiten die Mitarbeiter zwischen 20 und 30 Jahre. Also es ist unglaubliche Verbindung von den Besitzern und den Mitarbeitenden da. Es ist unglaublich schön zu sehen. Und also gerade diese Brauerei, die ist ja Anfang des Jahres durch dieses Erdbeben sehr betroffen gewesen, das am Neujahrstag gab.
Fukushima. Nee, oder was meinst du?
Noto-Halbinsel, also die andere Seite.
Anfang des Jahres ein großes Erdbeben in Japan.
Okay. Was Gott sei Dank nichts anderes betroffen hat.
Und also die Brauerei selbst hat es nicht getroffen, aber viele Mitarbeiter dieser Brauerei sind halt einfach aus dieser Region, haben die Familien noch in der Region und die Brauerei, die unterstützt die Mitarbeiter dahingehend auch extrem und das ist dann schon...
Diese Loyalität, wie ich zu Anfang sagte, finde ich sehr bewundernswert und diese, wie soll man sagen, ich mache den Job, weil ich den Job machen will und nicht, weil ich ihn machen muss.
Genau.
Das ist in Japan sehr, sehr stark vertreten und die haben eben ihre Ansichten. Ich teile vielleicht nicht alle, aber das spürst du eben auch in so einem Sake.
Ja.
Ne? Es wird eben mit Nachsicht, mit
Einfach einem riesengroßen Qualitätsbewusstsein auch gearbeitet.
Genau.
Und das finde ich faszinierend.
Danke, ja, genau.
Sake jetzt Nummer 4 habe ich vorbereitet und das hat ja jetzt fast schon Weincharakter, kann man sagen.
Absolut. Also, schenk doch mal was ein jetzt hier.
Aber guck es dir doch erstmal an.
Nein, ich will was saufen. Was heißt Saufgesammel? Ich sammel. Achso, meine Frau gibt mir. Also oft gibt mir schon Wasser. Das heißt. Leile, super gut.
Also ich finde hier, das sieht jetzt schon vom Label eigentlich fast wie Wein aus. Masupilami,
ja.
Nein, Masuizumi, Private Reserve, 2018. Ist das jetzt ein Jahrgangssake oder?
Das ist ein Jahrgangssake. Man sieht auch an der Flasche, es ist eine klassische Burgunderflasche, dass wir wirklich in Richtung Weinwelt gehen. Masuizumi, auch eine Brauerei, die eben in der Nähe der Noto-Halbinsel liegt, die produzieren tatsächlich Ultra-Premium-Sake, der wirklich an Wein erinnern soll. Deswegen ist dieser Sake auch in französischen Burgunderfässern ausgebaut.
Okay.
Darum hat er einen Jahrgang hat diese Farbe und darf eben auch in diese Burgunderflasche.
Ja, mir könntest du auch Wasser einschenken, aber hey, heute schmecke ich nichts.
Nee, also das ist jetzt wirklich was ganz anderes von der ganzen Aromatik her schon. Das riecht fast schon so ein bisschen nach Brühe, finde ich. Also so
nach Dashi?
Dashi ist, was, wie der Japaner dazu sagt.
Sehr gut, dann bin ich jetzt ausgestiegen. Wenn die schon über Küche reden, ne, dann steige ich jetzt auf. Sehr schön mit euch beiden gewesen zu sein.
Nein, man sieht auch an der Farbe eben, dass er ein bisschen im Holzfass gelegen hat. Ja. Also so wie man es auch, sag ich mal, von deiner Lieblingsrebsorte, dem Chardonnay, kennt. Wenn der im Holzfass liegt, wird er ja auch ein bisschen dunkler, ein bisschen goldener. Chardonnay, und
meine Rebsorte.
Ich glaube, das wissen unsere Zuhörer. und das ist jetzt schon nochmal ein ganz anderer Schnack auf jeden Fall.
Es fühlt sich tatsächlich im Mund sehr cremig, sehr angenehm. Also ich muss meinen Zuhörern heute sagen, ich schmecke tatsächlich oder ich rieche tatsächlich nicht so viel, wie ich sonst rieche. Also Säure kann ich sonst ausriechen, heute auch nicht. Aber die Viskosität, ne, ist das richtig so?
Ja.
Es ist im Mund total angenehm, total cremig, total geschmeidig, was einem wirklich viel Spaß macht. Und dazu könnte ich mir sämtliche Gerichte gerade vorstellen. Nicht nur Fleisch, natürlich nicht nur Fisch, sondern auch Fleisch so rum. Mhm. Und da macht das richtig Spaß. Und er hat, wenn ich von hier aus richtig sehe, 16 Volumen.
Genau.
Sake hat ja irgendwas zwischen 14 und 20, ne? Ist das richtig?
Also die meisten, die in Europa erhältlich sind, sind um die 15 Volumenprozent. 16 ist schon eher obere Grenze. Es gibt welche mit 14, so wie der zuvor. Also der ist dann ein bisschen leichter, 13 sogar. Aber die meisten sind um die 15 Volumenprozent.
Ich bin gerade sehr begeistert von diesem Sake. Das hat für mich auch wirklich einen sehr weinigen Charakter tatsächlich schon.
Aber auch 720 Milliliter. Ne? Ja. Also wir sind nicht bei der klassischen...
Wir sind bei der klassischen Sake-Füllmenge einfach.
Genau.
Ist das so, 720?
Also das hat damit zu tun, dass man früher einfach diese Holzkästchen als Messbecher genommen hat. Ah. Und da ist die Einzelversion...
Wahrscheinlich auch die Hefe. Weißt du, wo die Hefe auf 42 Gramm...
Ja, okay. Ja, ist kein blöder Ansatz. Also das sind 180 Milliliter tatsächlich und dann gibt es immer ein Vielfaches und das ist halt dann 720.
War auch mal eine Aufgabe, ich glaube in der Sommelier-WM mussten wir in der Sake-Flasche umrechnen in so und so viel Gläser und das ist eben, man schenkt Sake eben nicht in 0,1, sondern in diesem 0,18 eigentlich aus und das muss man halt, das lernt man dann mal alles für diese Wettbewerbe. Aber was kostet jetzt der Sake? Der wird sicherlich schon ein paar Euro kosten jetzt, ne?
Also da sind wir schon bei 100.
100 Euro.
Okay. 100 Euro? Ja. Ohne Witz?
Aber also...
Nee, das sauf ich. Also gib mir eine Kiste.
Also es ist einfach was sehr, sehr Besonderes. Es ist von der Reissorte her schon ein sehr, sehr teurer Reis.
Das heißt, der Reis macht auch, wie bei den Trauben, wenn wir Wein herstellen, macht einen Unterschied.
Definitiv.
Wo der Reis herkommt, wie er poliert, von wem welche er poliert Sorte? Ist. Also wenn du ihn polierst, kostet direkt das Doppelte?
Minimum.
Das ist dreifach. Nee, also es gibt verschiedene Reissorten, die stehen hier auch immer hinten drauf. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Yamada Nishiki, das ist schon einer von den bekanntesten.
Also, Yamada Nishiki ist tatsächlich so die Königin der Reissorten.
Wir zwei sind heute voll nebensächlich. Julia ist eigentlich das Nonplusultra.
Nein, der Sake sollte das sein.
Und du kommst aus Bayern und verkaufst Reiswein.
Ja?
Das darf man nicht sagen. Nein, stopp. Du verkaufst Sake.
Genau.
Das ist ja das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Wir haben uns Verstärkung geholt von einer absoluten Expertin. Einer Expertin, die ich auf dem Gebiet einfach auch sehr, sehr schätze. Oh. Und die ich auch immer anrufen würde, wenn ich eine Frage hätte zum Thema.
Aber du weißt schon, dass wir das erste Mal im Podcast, wir beide... Also sonst hat einer von uns beiden immer irgendeine Ahnung. Aber dieser Podcast haben beide keine Ahnung. Und dann sitzt da diese wunderbare Frau.
Man muss ja nur wissen, wo man sich die Hilfe holt. Sozusagen.
Ja.
Sehr gut. Und wir haben aber, schon einiges. Also wir wollen jetzt mal nicht weiter auf die Preise eingehen. Wir haben aber noch der letzte, der bitte allerletzte Sacker, weil da haben wir etwas Besonderes. Das hat nämlich Max irgendwann vor zwei Jahren
habe ich das ungefähr.
Hast du es irgendwoher angebracht?
Ich war.
War es von dir? Hast du ihn dazu angestiftet?
Nee. Nein, tatsächlich nicht. Den habe ich mitgebracht sozusagen aus Zypern. Den habe ich bei der Sommelier-Europameisterschaft das erste Mal probiert, diesen Sake.
Mit Jutsu.
Mit Jutsu, genau. Also ist mit dieser extrem teuren und seltenen Zitrusfrucht aus Japan aromatisiert. Man sieht es auch, der großartig. Hat wirklich auch so Fruchtfleisch wirklich mit drin. Da sieht man halt auch, dass es wirklich mit echtem Jutsu-Saft und nicht mit irgendeinem Konzentrat oder so gemacht ist. Und ich habe den Wein eben, oder den Jutsu-Sake probiert.
Weil hier kannst du ruhig mehr einschenken. Die Julia kommt gerade in Fahrt. Guck mal, die Augen leuchten schon. Zum Ende des Podcasts endlich blüht sie auf.
Nein, Julia ist doch von Anfang an schon voll dabei. Und also es ist ein unglaublich spannendes Produkt, was wir jetzt hier im Kindfels seit knapp 2 Jahren im Einsatz haben. Das verkaufen wir oder das bieten wir unseren Gästen an als flüssiges Sorbet, kann man eigentlich sagen.
Ja, absolut.
Vor dem Hauptgang. Um einfach mal die Zunge einmal klar zu machen, bevor wir dann zum Rotwein oder zum Fleisch übergehen. Und das ist ein Ginjo Jutsu Shu von der Akashi Tai Brauerei. Du kanntest die Brauerei sofort, der kommt eben nicht von euch, dieser Sake, aber ist eben schon ein sehr bekannter Produzent.
Unfassbar gut.
Und ich mag einfach den Geschmack sehr, sehr gerne.
Unfassbar gut.
Und es ist genau das, wie wir ihn einsetzen. Es ist so ein Zungenreiniger einmal. Ich kann mir das aber auch zum Dessert, wenn du so ein zitruslastiges Dessert hast, gut vorstellen. Oder was ich auch schon mal probiert habe, was tatsächlich auch ganz lecker ist, ist zum Beispiel auch einfach als auf Eis mit ein bisschen Tonic vielleicht auch noch so als Longdrink-Alternative. Ja. Bisschen weniger Alkohol auch und du kannst es echt einfach
sehr gut. Hat er gerade weniger Alkohol gesagt?
Ja, ernsthaft.
Julian, hat er nur 10? Einmal kurz mit dem Ellenbogen, einmal ganz kurz mit dem Ellenbogen. Bitte. Also, so geht das nicht weiter hier.
In München, ich weiß nicht, wie weit dieser Trend bei euch schon angekommen ist,
denken momentan. Ja, ist bei uns voll da.
Limoncello-Spritz. Ich mag Limoncello jetzt nicht unbedingt sehr, sehr gerne, weil ich tatsächlich noch sehr, sehr wenig gute in meinen Augen probiert habe. Yuzu-Sake ist da für mich die perfekte Alternative, weil man einfach dieses Umami, diese dichte Komplexität eben in so einem einfachen Longdrink eben hat, was einfach wirklich mundfüllend ist.
Aber wir Limoncello-Spritz, genau. Der wird dann mit Sekt und Wasser, also mit Prosecco und Wasser
aufgegossen. Limoncello mit Prosecco und Wasser aufgegossen.
Aber da finde ich das die deutlich schönere
Alternative. Genau, absolut, das hätte ich aber auch. Wobei, vom Sake schmeckst du hier natürlich nicht mehr viel. Das muss man ja auch sagen. Ja, aber hier hast du die schöne Zitrusfrucht im Vordergrund. Und Sake ist quasi der Träger. Mhm. Ne, es ist die, wenn du den nicht hättest, würde es wahrscheinlich absacken. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer das so verstehen, wie ich das in meinem Kopf habe, aber jeder Geschmack braucht immer ein Fundament, wie ein Haus. Und hier ist das gegeben.
Das ist ja oft auch in Cocktails so, dass man hochprozentigen Alkohol, wie Wodka zum Beispiel als Basis braucht, der eben diesen Geschmack dann transportiert. Was man aber locker mit Sake eben ersetzen kann, weil Sake hat dieses Umami, was das Ganze dann transportiert, aber deutlich weniger Alkohol.
Ja, ja, absolut. Ich bin voll bei dir.
Wir sind ja jetzt mit den Saken soweit durch. Ich finde es unglaublich spannend, aber jetzt habe ich noch eine Frage an dich, Julia.
Ja.
Wenn jetzt wir Zuhörer haben, die sich vielleicht bei euch jetzt auch mal aus Interesse 1-2 Sake bestellen und zu Hause jetzt wie lagere ich Sake am besten? Also Sake ist ja eigentlich schon ein Getränk, was auch für den Genuss gemacht ist. Also ist jetzt nicht unbedingt das Produkt, was durch lange Hinlegen besser wird. Ne?
Genau. Also es gibt da 1, 2, 3, 4 Ausnahmen, bei denen Sake wirklich hervorragend reifen kann. Das ist aber dann wirklich, wenn ein Jahrgang draufsteht, ein Hinweis darauf, dass der Sake auch länger liegen bleiben darf. Ansonsten ist Sake dazu da, um schnell verbraucht zu werden. einfach um diese fruchtig-floralen Aromen so schnell wie möglich zu genießen, ohne dass sie eben irgendwann verloren gehen. Also wenn man eine gute Flasche Sake kauft, dann soll man das innerhalb von 3 Jahren tatsächlich verbrauchen. Aber ich denke, das ist bei einer guten Flasche eh kein Problem.
Und bitte stehen lagern.
Also wenn man mit ihr unterwegs ist, weißt du, wenn man mit ihr unterwegs ist, ja. In 3 Jahren, was? 3 Tage?
Aber wenn wir kurz bei dem Thema bleiben, du sagst stehend lagern, ja. Wenn die Flasche offen ist, wie schnell sollte man sie verbrauchen?
Also gerne im Kühlschrank aufbewahren, kühl und verschlossen, dunkel und dann, ja, also 4 bis 8 Wochen.
4 bis 8 Wochen ist okay.
Genau, aber alles dann drüber. Ja, da gehen halt dann einfach auch diese schönen, feinen, fruchtig und floralen Aromen verloren. Ja. Die Basis des Sake, die bleibt ja tatsächlich stabil. Ich meine, wir haben ein stabiles Produkt, das Ganze ist pasteurisiert, das heißt, es ist abgekocht, um haltbar gemacht zu werden.
Wir haben 18 Volumen oder 12 Volumen, also ich meine, da passiert eigentlich nichts.
Ja, du hast ja Mikroorganismen, die in der Flasche drin sind und deshalb musst du sie, im Wein benutzt du halt den Schwefel und hier pasteurisierst du einen.
Genau.
Ach so, das wird pasteurisiert. Okay, ja, gerade, das wusste ich nicht.
Aber ich finde so ein ganz kleines bisschen, dass wir unseren Zuhörern zu Hause so einen kleinen Guide an die Hand geben. Also probiert es doch durchaus mal aus, da sind wir vielleicht bei deiner Quintessenz schon, lieber Kirre.
Sake. Leute, sauft mehr Sake.
Genau, probiert es aus. Also es ist ein unglaublich spannendes Thema. Ich glaube, man muss sich da ein bisschen reinfuchsen. Ich weiß, dass ihr auf eurer Internetseite eine unglaubliche Vielfalt anbietet. Ja. Probiert es vielleicht auch mal in einem guten Restaurant aus, wenn die Sake anbieten. Fragt da vielleicht auch explizit nach. Es kann, wie ich es eingangs gesagt habe, manchmal die nächste Dimension sein im Food and Wine Pairing. Mir hat das heute sehr viel Spaß gemacht. Ich fand das alles heute sehr, sehr spannende Sake, die sich für mich auch erstaunlich gut trinken ließen. Also das ist oft so ein bisschen mein Problem. Ich merke, dass je mehr Sake ich verkoste, vielleicht tauche ich auch immer mehr in die Materie ein. Aber
ich würde mich sehr freuen.
Du willst doch nur verkaufen, ey. Komm, jetzt lass es doch sein, her. Nein, Max, wir kaufen keinen Sake. Natürlich kann man sagen, es ist total spannend, wirklich, wie Max schon sagt.
Ja.
Total spannend.
Also gerade in der Speisenbegleitung macht es einfach total Sinn.
Ja, in der Speisenbegleitung, also wir sind natürlich auch im Restaurant, was sehr viel à la carte Geschäft, was wir auch forcieren. À la carte Geschäft ist unser Business. Im Winter ist tatsächlich sehr viel Menü, ne? Da macht Max auch unfassbar grandiose Weinbegleitungen dazu. Es gibt eine Premium- und eine normale Weinbegleitung und da würde zum Beispiel jetzt zum Ende des Jahres, das Jahr ist sehr jung, wohl bemerkt, würde dann auch Sake mit reinfallen. Weil ich, wenn ich Max so angucke, er hat schon Bock.
Vorher kommt.
Ich finde es ja auch einfach spannend, wir haben ja auch einfach viele Stammgäste, die zu uns kommen und die auch immer wieder Neues entdecken wollen. Und,
exakt.
Das ist, glaube ich, für viele sehr viel Neuland.
Ja.
Und
ja, für uns ja auch.
Für mich definitiv auch fürs ganze Team. Und deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass du zu uns gekommen bist in dem Podcast. Vielen Dank für die tollen Sake, die du mitgebracht hast.
Sehr gerne.
Und für euch da draußen, kauft euch Sake, probiert's aus. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen.
Julia, ganz ehrlich, so eine hübsche wie dich und mit so viel Ahnung über Sake hatten wir noch nie.
Ich komme gern wieder.
Bitte, du bist jederzeit willkommen. Ich bedanke mich bei allen unseren Zuhörern. Ich bedanke mich bei dir.
Sehr gerne.
Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und Sake zusammen saufen, bis der Arzt kommt. Alles Gute da draußen. Tschüss. Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es war mal wieder eine ziemlich spannende Folge vom Saufgesabbel.
Wenn ihr Bock auf mehr von uns habt, abonniert unseren Podcast, lasst eine Bewertung da oder schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Insta, Facebook und auch bei YouTube oder erlebt uns einfach live und in Farbe bei uns im Kinfels Kitchen Wein in der Hamburger Hafen City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.